Herzlich willkommen zum Open Space Podcast der Evangelischen Gemeinschaft Fulda. Diesmal mit dem Thema Fit in den Himmel, was Glaube mit Körper zu tun hat. Mit Vanja, Gofi und Jan.
Hallo, schön, dass du da bist. Egal, wo du herkommst, was du glaubst oder was dich gerade bewegt. Wir wollen hier gemeinsam kreativ, nachhaltig und leidenschaftlich unterwegs sein, selbst denken und mündig glauben, uns in liebevoller Wertschätzung begegnen und dabei Unterschiede aushalten, auf vielfältige Weise Leben teilen, neue Räume und Formen finden, um uns von Gott inspirieren zu lassen. Frei und verbunden, entdecken, erleben, staunen. Ja. Schön, dass ihr alle wieder hier seid. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Schön, Anja, herzlich willkommen, dass du wieder mit dabei bist heute.
Hallo.
Ja. Schön, Gofi, dass du auch wieder mit dabei bist und
Hallöchen.
Für uns wieder ein schönes Thema rausgesucht hast.
Nee, habe ich nicht rausgesucht. Ich weiß, wurde mir aufgetragen.
Ich weiß, ich gesagt habe, war ich schon falsch unterwegs.
Ja, genau. Ich habe es mir nicht ausgesucht, aber ich habe gemerkt, dass es ein total tolles Thema ist, ein total relevantes Thema.
Ja, wir haben es dir quasi aufgedrückt. Ja. Genau. Das Thema kommen wir gleich nochmal zu. Was mir wichtig ist, wo ich gerne nochmal so ein paar Takte kurz verlieren drüber würde. Wir haben ja jetzt so eine kleine Sommerpause auch eingeschoben, die mir immer sehr schwer fällt, weil das machen irgendwie alle Podcaster irgendwie. Und dann bin ich immer auf der Suche, was kann ich jetzt hören? Und gucke dann so verzweifelt und es gibt nichts. Und wir haben das auch gemacht. Aber in der Sommerpause waren wir, IT-mäßig oder erreichbarkeitsmäßig aktiv. Wir haben beim letzten Mal schon mal darauf hingewiesen, auf unsere Homepage OS17. Da findet ihr alles zu unserem Open Space Podcast und noch viele Dinge drumherum. Also guckt da gerne alle mal rein. Das ist eine tolle Homepage, die wir da haben. Und da, Anja, hast du jetzt noch auch in der Sommerpause, die ich hatte podcastmäßig, aber du nicht. Hast du ganz viel gewerkelt. Da gibt es viele neue Dinge zu entdecken. Vielleicht sagst du mal 2, 3 Sätze kurz, was es da gibt, um unsere ZuhörerInnen ein bisschen neugierig zu machen.
Ja, sehr gerne. Wir haben ja so ein bisschen entschlossen, dass wir mehr Interaktion gerne hätten mit den Zuhörern. Und deswegen gibt es jetzt die Möglichkeit, immer zu dem zukünftigen Thema, aber auch zu denen, die waren, in einem Google Doc entweder zu gucken, was man da noch findet an Links, Videos oder Filmempfehlungen und so weiter, aber auch seine eigenen Gedanken, Ideen oder Links zu teilen. Und da möchten wir euch sehr ermutigen, uns da Sachen reinzuschreiben. Und das kann durchaus sein, dass die dann in einem Podcast irgendwie nochmal vorkommen oder wir darauf Bezug nehmen. Und genau, so kann man einfach teilhaben aus der Ferne.
Und ich glaube, so, das meintest du, ne, haben wir dir jetzt auch dieses Thema ein bisschen aufgedrängt. Da waren auch jetzt schon mehr Leute als wir als Podcast-Team beteiligt bei der Themenfindung, oder? War das so?
Also bei dieses Thema kommt vom Daniel. Der hat das vorgeschlagen.
Okay.
Aber ja, es hat sich so ein Themenpool ergeben, ne?
Genau. Und also wir haben versucht, möglichst breit die Themen aufzustellen und dazu, ich glaube, so 16 Leute oder so befragt, welche Themen sie favorisieren, und daraus sind jetzt die nächsten Themen entstanden.
Okay.
Genau.
Ja, das ist interessant. Also vielleicht, wenn ihr gleich das Thema hört, noch kurz, das finde ich witzig, dass Daniel das vorgeschlagen hat.
Das hat der Daniel vorgeschlagen.
Daniel ist nämlich durch die letzten Wochen und Monate so ein kleiner Pumper geworden, weil er seine Außenanlage, also für seine Frau und sich gemacht hat und dann da sehr viel selber mit angepackt hat. Einen Tag durfte ich, kann man sehen, wie man will, mithelfen, und da war sehr viel Schotter zu schippen, Randsteine zu heben. Oh. Und also er sieht aus, als wäre er jetzt so 5-mal die Woche im Fitnessstudio gewesen.
So schnell geht das. Ja,
also durch T-Shirt, Leuten. Also was ich so erkennen konnte. Also so. Ja, also anscheinend so Außenanlage scheint dich fit zu machen. Ja, fit ist auch die perfekte Überleitung, weil das ist ja das Thema für heute.
Genau.
Es heißt Fit in den Himmel mit einem Fragezeichen.
Ja.
Und was Glaube mit Körper zu tun hat. Mhm. Ich habe bei dem Thema gleich gedacht, okay, fit in den Himmel, habe heute mal ein Trikot angezogen. Ja, du sagst,
das steht dir wahnsinnig gut.
Danke, als du mich gesehen hast, ich werde jetzt auch sportlich aussehen.
Also wirklich, ich kann jetzt überhaupt erstmal deinen Körper so richtig sehen durch dieses Trikot.
Okay, naja, gut.
Ich bin ganz beeindruckt.
Ja, also danke. Ja. Das ist ein Tag helfen beim Danell bei der Außenanlage. Ich kann dir das empfehlen. Mehr Sport ist bei mir nicht, außer ich spiele Fußball bei den alten Herren bei uns im Ort, jetzt seit ein paar Wochen wieder.
Du, das ist nicht zu verachten. Ich habe das mal eine Zeit lang mitgemacht und habe gemerkt, auch das ist anstrengend.
Ja, vor allem ist jedes Training, was du als über 40-Jähriger da mitmachst, ein Erfolg, wenn du da unverletzt wieder rauskommst.
Genau.
Aber die nennen sich übrigens edle Herren. Ja, also edle Herren. Muss ich hier nochmal kurz dazu sagen. Mhm. Und Anja, du hast dich, glaube ich, auch ins Yoga, Pilates oder Workout fit, glaube ich, so gestürzt bei dem Thema. Kann das sein?
Ja, du hast mich inspiriert, Freund. Ich habe gedacht, das stimmt. Dann kann ich ja auch meine Sporthose anziehen.
Okay, also ich bin gespannt, ob super. Das nachher sehr viel damit zu tun hat.
Eigentlich gar nicht so viel mit Sport.
Okay.
Aber mit Körper, immerhin. Heute geht es um den Körper.
Okay, ich werde tatsächlich aktuell zugebombt mit irgendwelchen Videos zu Supplements oder wie man das richtig ausspricht. Mhm. Und tatsächlich auch in der Andacht neulich drüber gelesen, dass quasi unser Körper der Tempel der Seele ist und dass Gott uns diesen Tempel geschenkt hat und wir dementsprechend auch mit dem Tempel umgehen sollen. War witzig, habe jetzt die Woche erst gelesen. Ja, und da dachte ich, dann war ich vielleicht so ein bisschen vorgeprägt in die Richtung, wie das bei dem Thema gehen könnte.
Also, bin gespannt. Klar, man drängt sich auf. Aber ich bin mal gespannt, was ihr sagt. Es war jedenfalls wirklich toll, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Mhm. Ich habe da ganz viel für mich Interessantes auch so gelernt, rausgefunden, neue Perspektiven entwickelt. Und ich lasse euch daran ein bisschen Anteil haben. Es ist aber wirklich, das ist mal wieder auch so ein Thema, da könntest du dich eine Woche lang drüber unterhalten. Das ist wirklich ziemlich groß und wir machen heute mal so einen kleinen Anriss davon. Und wer immer sich dann weiter damit beschäftigen möchte, auch von den Leuten, die zuhören, hat vielleicht ein paar Anregungen, wo man dann vielleicht mal einhaken könnte und sagen könnte, da möchte ich mehr drüber wissen.
Genau, also da schließt sich der Kreis zum Anfang. Also das könnt ihr dann gerne über unsere Homepage OS17 und über die Google Docs oder die Funktion, uns eine Sprachnachricht zu hinterlassen für unseren Podcast oder als Feedback. Nennt sich nochmal wie genau? Ich habe es schon wieder im Hinterkopf vergraben. Sprachbubble? Nee, wie nennt
es? Sprich aufs Band.
Danke, sprich aufs Band. Genau, ja. Also Quatsch aufs Band heißt. Quatsch aufs Band. Ja, siehst du. Das haben wir selber schon so oft gemacht, dass wir denken, sprechen und quatschen, ist ja irgendwie das Gleiche. Also guckt da auf unsere Homepage, lasst uns Feedback da, auch im Google Doc. Und bevor wir jetzt einsteigen, würden wir nochmal so ein bisschen ankommen wollen. Das kennen die schon, die uns ein paar Mal zugehört, eingeschaltet haben. Mit einem kleinen Gebet, Meditation, da übergebe ich jetzt an dich, Gofi.
Ja,
ne? Gerne. Im Anschluss hast du uns noch ein schönes Lied von dir selber mitgebracht, was wir uns dann anhören dürfen.
Genau.
Und was dann quasi so direkt überstartet in das Thema und wo du bestimmt tolle Sachen rausgesucht hast, die du uns mitteilen möchtest.
Ich bin gespannt, wie ihr das findet. Wir machen wieder unsere übliche Meditation, die Gott, ich bin hier. Meditation zum Ankommen, zum Runterkommen, bei sich selbst ankommen, bei Gott ankommen. Ich werde zwischendurch diese Klangschale anschlagen und wir lauschen dem Ton ein bisschen nach. Das hilft uns ein bisschen, einfach still zu sein, ruhig zu sein, zuzuhören. Außerdem ist es ja auch eine körperliche Erfahrung, ne? Da geht's ja schon los, dem Ton nachzulauschen. Genau. Gott, ich bin hier, voller Empfindungen und Gedanken, Wünsche, Ängste, Lüste, Pläne, Trauer, Freude, Wut und Hoffnung. Gott, ich bin nicht allein. Auch die anderen sind hier. FreundInnen, Mitmenschen, Tiere und Pflanzen. Wir sind Geschwister, Familie. Wir spüren es oft nicht, aber keiner von uns ist jemals allein. Gott, auch du bist hier. Du heißt uns willkommen in deiner Welt. Es gibt keinen Ort, an dem du nicht bist. Deshalb kannst du uns niemals fern sein. Wir wenden uns dir zu. Auch wir heißen dich willkommen.
Ja, vielen Dank. Dann dürfen wir jetzt deinem Lied lauschen mit dem Titel Hey Baby. Ne?
Nee, die heißt Hey Schöne Frau.
Hey Schöne Frau. Ja.
Und es nimmt das Thema so ein bisschen aufs Korn. Ich habe das Lied 2017 geschrieben und 2018 habe ich das mit Freunden zusammen auf einem Album veröffentlicht. Und ich bin mal ganz gespannt, was sie dazu sagt. Manche Leute empfinden das als so ein bisschen sarkastisch. Hast du es dir schon mal angehört, Anja? Okay, wir hören uns das einfach mal an und ich würde dann gerne mal wissen, was eure Meinung dazu ist.
Täglich läuft Janina einsam durch die Wälder und hat Angst vor jedem Baum. Ihre Taille wird allmählich etwas schmäler, doch man sieht es leider kaum. Hey, hey, schöne Frau, lass dich einfach gehen, fett sein tut doch überhaupt nicht weh. Denn er rennt und rennt und rennt. Seine Knie werden leider nicht mehr besser und die linke Ferse brennt. Sie sieht wirklich drahtig aus. Neulich klemmte ihre Hose in der Kette und ging einfach nicht mehr raus. Hey, hey, schöne Frau, lass dich einfach gehen. Fett sein tut doch überhaupt nicht weh. Hey, hey, schöne Frau, lass dich einfach gehen. Ich will.
Findest du es witzig, Anja?
Nein.
Warum nicht? Warum findest du es nicht witzig?
Weiß ich auch nicht.
Ist nicht so dein Humor? Oder findest du es gemein? Ist es ein gemeiner Text?
Nein, ich glaube einfach, dass es ein Text ist, der mich regt er eher zum kritischen Denken an, als zum Lachen.
Ach so, ja. Kann er auch. Ja. Wie hast du den denn gefunden, Jan?
Also jetzt, ich mich selber kann ich nicht angucken, aber als ich euch zwei angeguckt habe, habe ich gemerkt, du hast am meisten gelacht. Ich weiß nicht, ob das die Gedanken waren.
Ist voll mein Humor.
Okay, oder ob du gedacht hast, so cool, so war ich damals drauf, so ist ja jetzt auch schon so 8 Jahre oder so.
Ich muss ja ehrlich sagen, dass ich es immer noch witzig finde.
Okay.
Ja.
Was genau findest du denn daran witzig?
Es ist eine Verballhornung an des Fitnesskult, so ein bisschen. Also, ja. Dass man sich so wahnsinnig Mühe gibt, einen möglichst irgendwie schönen Körper herbeizuführen. Und bei fast allen Menschen, die ich persönlich kenne, klappt das meistens komischerweise nicht. Also es irgendwie haut das einfach ganz selten so wirklich richtig hin.
Okay.
Und auf der anderen Seite habe ich, also ich finde, auch nachdenklich finde an den Text ist, die Aussage, so wie du dich siehst, wird man dich sehen. Ich habe mir halt über Attraktivität Gedanken gemacht, ne? Mhm. Und ich habe mich gefragt, welche Menschen empfindet man eigentlich als attraktiv? Und ich bin zu dem Schluss gekommen, am attraktivsten, glaube ich, sind Leute, die sich in ihrer Haut wohlfühlen. Also gar nicht die unbedingt, die angeblich richtigen Körperformen haben, sondern die sich in ihrer Haut wohlfühlen. Und das strahlt irgendwie aus. Solche Menschen haben, finde ich, eine sehr attraktive Ausstrahlung. Und deshalb fand ich den Satz irgendwie wichtig. So wie du dich siehst, wird man dich sehen. Und ein bisschen macht es sich halt auch lustig. Also die Geschichte mit Irmgard, die deren Hose in der Kette hängen bleibt, löst sich ja gar nicht auf. Das wird ja absurd. Ne? Mhm. Und was sie dann, was ich zum Schluss, glaube ich, akustisch nicht mehr ganz verstanden habe, war der Männerchor, der immer singt, zieh die Funktionskleidung aus. Ne? Der singt zum Schluss, das ist das Haus vom Nikolaus. Also es läuft alles so ein bisschen ins Absurde raus. So.
Also ich habe mich ein bisschen schwer getan, manche Textstellen auch richtig zu verstehen.
Ja, war so. Vielleicht akustisch auch nicht so ganz
und deswegen musste ich mich die ganze Zeit anstrengen, auch weil ich gedacht habe, wenn ich was dazu sagen soll, muss ich es ja auch verstehen.
Ach, ich wollte eigentlich nur mal so eine kurze...
Nein,
ach, ich bin so ein Opener, das zum Thema.
Ich muss sagen, also der Beat hatte mich von Anfang an, das fand ich sehr geschmeidig und zum Thema, ich finde es interessant, so damit umzugehen, ja, bei dem Schmerzen oder bei den Knien, die nicht neu wären, habe ich mich auch wiedererkannt aktuell.
Ich auch.
Ja, und von daher...
linke Ferse übrigens auch. Ja, genau. Ja. Also ein Jahr später habe ich mir die Achillessehne gerissen und dann hat tatsächlich die linke Ferse gebrannt.
Okay.
Fast prophetisch.
Ja.
Der Text.
Ja. Und ja, da kann man mit umgehen. Natürlich ist es auch ein Thema, ne? Weil ich kenne einige Menschen, die sich so in diesen Sportwahn stürzen, weil sie damit, glaube ich, vieles verarbeiten auch, ne? Wenn man da jetzt kritisch dann in die Richtung denkt, ne?
Kann man doch mal ein bisschen Richtung, also kritisch denken, oder?
Ja, also dann, also die finden es dann vielleicht nicht so witzig, ne? Wenn man sagt, du machst das und so, aber ja, vielleicht, also können wir da nach deinen Ausarbeitungen auch
nochmal mit einsteigen. Vielleicht habt ihr dann ja noch mehr Gedanken
zu dem
Thema. Ne? Genau.
Weil sonst verfangen wir uns dazu so ein bisschen vielleicht und so
haben
wir auch die Uhr immer mal so ein bisschen im Blick.
Total. Ne? Ich wollte auch gar keine Gedichtanalyse mit euch jetzt machen, sondern mich hätte nur mal interessiert, was ihr so.
Das machen wir auch nicht.
Nö.
Also ich fand das Lied aber auch, also ich fand schon, dass es einen positiven Wert hatte, so.
Ja, ne? Schön.
Aber trotzdem ist halt, dieses Fettsein ist doch ganz okay, ist halt was, das stimmt in der Gesellschaft einfach nicht.
Das stimmt, ja.
Und deswegen regt es mich zum kritischen Denken an.
Also, ja, genau. Es war auch sehr umstritten in der Band, weil wir hatten, also einer hat gesagt, also Moment mal, Fettsein ist aber doch auch gesundheitlich problematisch, ne? Also, und da haben wir drüber diskutiert. Ich habe gesagt, ja, das ist Kunst. Wir müssen keine Botschaft verkünden.
Es kann ja auch beides sein. Ne? Also es kann ja für dich okay sein, aber du solltest schon wissen, dass es gesundheitliche Themen hat.
Genau.
Ne? Also so wie wenn du jetzt, keine Ahnung, zum Fußball gucken, ein Bier trinkst, dann ist es für mich okay, mach das, aber kann auch gesundheitlich ein Problem machen.
Das stimmt.
Ne? Und so fand ich das jetzt auch okay. Aber
Ich kann direkt da anknüpfen, wo wir jetzt sind.
Mach, ja,
gerne. So war nämlich auch mein Plan. Ich habe nämlich den Eindruck, ich weiß nicht, ob ihr mir da recht gebt, dass in den letzten Jahrzehnten der Umgang mit dem Körper sich so gesellschaftlich grundsätzlich doch ganz schön gewandelt hat. Also ich kann mich nicht erinnern an ältere Onkel und Tanten von mir. Ich bin ja schon ganz schön alt, ne? Ich bin ja schon Mitte 50. Und meine Onkels und Tanten und so, von denen weiß ich, dass die nicht ausdrücklich Sport gemacht hätten. Das haben Leute, ältere Leute vor allen Dingen, nicht unbedingt gemacht. So. Also, ich weiß nicht, wie das bei euren Onkels und Tanten waren und so, aber dass jemand mit 40 dann eben auch irgendwann mal älter ausgesehen hat und sich entsprechend wenig bewegt hat oder so, war irgendwie normal. Ich habe das Gefühl, es hat sich schon in den letzten Jahrzehnten ganz schön viel getan in die Richtung, dass Leute, auch die schon ein bisschen fortgeschritteneren Alters sind, wirklich sehr bewusst mit ihrem Körper umgehen. So. Oder dass da viel drüber nachgedacht wird. Und zwar nicht nur Frauen, sondern auch Männer über Ernährung, über keine Ahnung, wie viel man sich bewegt, wie wenig man sich bewegt und so. Ich habe das Gefühl, es ist irgendwie mehr ein Thema geworden. Also ins Fitnessstudio gehen, regelmäßig joggen, walken und so weiter und so fort. Ich finde, das ist natürlich grundsätzlich gut, aber was ich mich gefragt habe, drückt das wirklich eine Wertschätzung dem Körper gegenüber aus? Ist das Sport, weil ich mich mag, weil ich zu mir selbst gut sein möchte? Ist das aus dem Verständnis heraus, dass mein Körper ich bin und ich mein Körper bin? Oder ist das Verständnis eher, dass mein Körper so eine Art Maschine ist, die ich halt pflegen muss, ne? Sozusagen ein Fahrzeug, mit dem ich mich durch die Welt bewege. Also ist mein Körper ein Ding, das ich gesund halten möchte, das ich möglichst attraktiv halten möchte, begehrenswert halten möchte. Also welches Körperverständnis steckt da eigentlich wirklich dahinter? Und da habe ich ehrlich gesagt das Gefühl, dass die Tatsache, dass wir mittlerweile, glaube ich, mehr über unsere Körper nachdenken und uns mehr damit beschäftigen, gedanklich und auch so durch Handlungen, als das vielleicht früher der Fall gewesen ist. Das drückt nicht unbedingt unsere Wertschätzung gegenüber dem Körper aus, sondern vielleicht, ich habe das Gefühl, wir wollen funktionstüchtig bleiben, wir wollen gesund bleiben, wir wollen attraktiv bleiben, aber das ist, finde ich, nicht dasselbe unbedingt. Das wäre mal so eine Sache, über die man echt länger nachdenken könnte. Also wie wertschätzend ist unsere Gesellschaft eigentlich wirklich gegenüber dem Körper? Und dann ist ja unser Thema fit in den Himmel, Fragezeichen. Wie war das eigentlich in der Geschichte der Kirche, der christlichen Religion? Das Verhältnis zum Körper ist nämlich auch ein ziemlich problematisches Verhältnis zwischen Christentum und dem Körper. Welche Bedeutung hat der Körper überhaupt für Glauben? Und welche Bedeutung hat der Glaube für den Körper? Da habe ich den Eindruck, ist nicht so wahnsinnig viel drüber nachgedacht worden. So in den vielen Jahren und Jahrtausenden, die Kirche schon mittlerweile existiert. Das hat sich in den letzten Jahren ein bisschen gewandelt, aber da gibt es noch ganz schön viel Nachholbedarf. Der Körper für den christlichen Glauben ist auf jeden Fall wichtig. Also das liegt schon daran, dass man mit ihm sündigen kann, mit dem Körper. Das ist eine hohe Wichtigkeit, ne? Und deshalb muss man den Körper auch beherrschen. Und das ist auch dann eben auch wichtig, ne? Also die Bedeutung ist, glaube ich, schon recht groß. Man soll den Körper für das Gute einsetzen. Man soll manchmal sogar den Körper für Gott opfern oder aufopfern. Man soll ihn richtig ernähren in den Religionen. Man soll zum Beispiel kein Schweinefleisch essen, im Judentum und im Islam zumindest. In manchen Religionen soll man gar kein Fleisch essen. Das hat ja alles mit dem Körper zu tun. Oder kein Blut essen. Man soll ihn richtig bewegen oder man soll ihn möglicherweise überhaupt nicht bewegen. Man soll mit dem Körper singen. Das ist ja auch eine körperliche Tätigkeit. Oder manchmal soll man auch lieber schweigen und so weiter und so weiter. Also die Bedeutung des Körpers für Glaube ist eigentlich ganz schön groß. Die Frage ist, ob die Wertschätzung dem Körper gegenüber eine große ist. Das ist die Frage, die mich interessiert. Das Verhältnis zum Christentum, habe ich schon gesagt, zum Körper ist eher schwierig. Also für den christlichen Glauben ist der Körper ja potenziell sündig. Deshalb soll man ihn beherrschen. Man soll seinen Bedürfnissen nicht so nachgeben. Zum Glück ist er ja bald tot. Ne? Dann können wir alle aufatmen, dass wir das Kapitel auch abgeschlossen haben. Man hat manchmal den Eindruck, es kommt nicht so sehr auf ihn an. Also er ist nicht unwichtig, habe ich schon gesagt, aber er wird eben auch nicht besonders wertgeschätzt. Die Seele hat man im Christentum den Eindruck. Die Seele ist wichtiger, die ist unsterblich, darum soll man die Seele pflegen. Den Körper kann man ruhig vernachlässigen. Läuft so ein bisschen uns heutigen ein bisschen entgegen, weil wir in unserer Gesellschaft natürlich irgendwie was anderes wahrnehmen. Und das betrifft uns ja auch. Deshalb interessieren wir uns ja auch gerade für dieses Thema, ne? Körper und Glaube. Weil wir ja eigentlich durch die Menschen, mit denen wir zusammenleben, durch die Medien und so weiter und so fort, irgendwie was anderes signalisiert bekommen. Da wird uns ja gesagt, pass bitte besser auf deinen Körper auf. Hör doch lieber auf zu rauchen und beweg dich doch bitte mehr. Deine Krankenkasse wird dir danken und überhaupt die Steuerzahler auch und so weiter und so fort. Also das ist ja echt ein Thema so. Und da frage ich mich, ist das eigentlich eine Spannung zwischen dem christlichen Glauben und diesem Denken, dass man doch den Körper nicht so vernachlässigen soll? Dieses Denken, dass der Körper nicht so wichtig ist, das setzt schon ganz, ganz, ganz früh in der christlichen Kirche an. Und ehrlich gesagt, kann man da schon bei Paulus vorbeischauen. Also das setzt da eigentlich schon an. Wir können in den Briefen, die Paulus schreibt, schon merken, dass so das griechisch-römische Denken darin sich bemerkbar macht. Und das war eben die Kultur, die vorherrschende Kultur der damaligen Welt. Und in diesem Denken gibt es eben diesen Dualismus Körper und Geist. Und das Denken war, der Geist ist auf jeden Fall wichtiger als der Körper. Und das kann man auch in der Theologie von dem Paulus merken, dass das da so auftaucht. Wobei der Paulus eben auch Jude war und von seinem jüdischen Verständnis her eigentlich eine ganz hohe Wertschätzung des Körpers gehabt haben muss. Aber man merkt eben auch, dass er so über den Körper schreibt, so, also zum Beispiel in 2. Korinther 5, das beginnt so, unser Körper ist eine Hütte oder ein Zelt, hält nicht ewig. Das ist ein bisschen schade, aber Gott sei Dank, wir kriegen ja bald einen neuen Körper bei der Auferstehung und so weiter. Und deshalb, man spürt so aus diesen Worten raus, es kommt auf den Geist an. Es kommt auf die neue Schöpfung an. Das, was da noch auf uns wartet, das, was noch auf uns zukommt. Der jetzige Körper ist zwar wichtig, aber er wird von Paulus, habe ich zumindest den Eindruck, nicht besonders wertgeschätzt. Und wenn man sich anguckt, wie der Mann gelebt hat, dann macht sich das an seinem Lebensstil auch bemerkbar. Der hat sich wirklich nicht geschont. Ne? Der wurde verprügelt, ausgepeitscht, gesteinigt. Der hat wahnsinnige Reisen unternommen, alles zulasten seines Körpers. Man beschreibt ihn als klein und krummbeinig und keine Ahnung, war vielleicht auch kein besonders attraktiver Mensch, ich weiß es nicht genau. Aber jedenfalls, der hat sich nicht davor gescheut, seinen Körper wirklich bis aufs Äußerste zu fordern. Für die gute Sache, für Gottes Sache. Gestorben ist er dadurch, dass man ihn geköpft hat. Also das ist irgendwie so die Körpergeschichte von Paulus ist eine ziemlich krasse. So, man kann es an der Art und Weise, wie er den Körper schreibt, finde ich, kann man das ein bisschen auch raushören. Das ist merkwürdig eigentlich, dass der Körper so im Lauf der Kirchengeschichte immer weniger wichtig wurde und einen immer niedrigeren Stellenwert angenommen hat. Die nächsten Jahrhunderte nach Paulus und so weiter, da wurde es immer noch mehr. Es ist merkwürdig, weil das Christentum eigentlich eine super Voraussetzung dafür geschaffen hat, dass wir den Körper wirklich ganz wichtig finden und total wertschätzen, weil Gott Körper geworden ist. Das ist ja das, was Christen glauben. in Jesus wird Gott Mensch, also Gott wird Körper. Er nimmt einen Körper an, er würdigt das Normale, das Banale, das, was wir, sogar das, was wir an unseren Körpern manchmal, hier fliegt mich übrigens so ein kleiner Körper, ständig mit Flügeln, da muss ich manchmal wegwedeln. Das ist keine Ekstase für die Kamera, sondern ich muss nur diesen kleinen Körper manchmal aus meinem Gesicht wegwedeln. Hallo Körper, schön, dass du da bist. Das, was uns an unseren Körpern manchmal irgendwie auch ein bisschen peinlich ist, ne, das würdigt Gott, indem er Körper wird. Also Gott macht es heilig. Gott nennt es heilig. Und das ist eigentlich eine vollkommen irre Vorstellung, ein Alleinstellungsmerkmal des christlichen Glaubens. Und es ist eigentlich die beste Voraussetzung dafür, zu sagen, meine Güte, der Körper ist ganz schön wichtig. Das hat sich leider nicht so richtig durchgesetzt. Aber ich habe für diesen Vortrag habe ich ein Buch gelesen von der Elisabeth Moltmann-Wendel. Ich halte das mal ganz kurz hoch. Wir werden ja auch gefilmt. So sieht dieses Buch aus. Es ist leider schon vergriffen. Elisabeth Moltmann-Wendel ist die Ehefrau gewesen von dem berühmten Theologen Moltmann. Ganz tolles Buch. Sie ist die Mutter der feministischen Theologie in Deutschland. Moltmann-Wendel. Und es ist ein ganz tolles Buch, weil sie dem Körper sozusagen, weil sie darüber nachdenkt, was der Körper eben für den Glauben für eine wichtige Bedeutung hat. Und sie versteigt sich was zu den Sätzen, denn Gott begegnet uns im Körper und wer am Körper vorbeischaut, schaut an Gott vorbei. Fand ich mega, den Satz. Aber hört man nicht so oft in unseren Kreisen. Den Körper zu ignorieren, heißt Gott zu ignorieren. Das Leben von Jesus, das habe ich jetzt auch von ihr gelernt, macht, also die Art und Weise, wie Jesus mit den Menschen um ihn herum umgegangen ist, zeigt eine ganz, ganz große Wertschätzung gegenüber dem menschlichen Körper. Jesus macht keinen Unterschied zwischen Geist und Körper. Deshalb sind die Heilungsgeschichten so wichtig. Jesus heilt Menschen. Er stellt sie körperlich wieder her. Es ist ihm wichtig. Und für ihn gibt es auch keinen Unterschied zwischen dem Heilen eines Menschen und dem Heil, also auch dem Seelenheil eines Menschen. Es gibt auch diese tolle Geschichte, wo Jesus in einem überfüllten Haus ist und alle stehen um ihn herum und wollen ihm zuhören. Und dann kommen Leute, die tragen jemanden her, der es nicht gehen kann, und weil sie nicht in das Haus reinkommen, steigen sie auf das Dach, decken das Dach ab und lassen ihn von oben runter, direkt vor Jesus runter. Und Jesus sagt zu diesem Mann in dieser Geschichte, deine Sünden sind dir vergeben. Also als wäre das das Problem gewesen, würde man sagen. Ne? Hallo, der kann nicht laufen. Was redest du jetzt über Sünde? So. Aber Jesus sagt, deine Sünden sind dir vergeben. Und dann stehen um ihn herum sehr fromme Menschen. Die Leute, die die größten Probleme mit Jesus haben, sind traditionell schon immer die Frommen gewesen. Und die sagen, Moment mal, das kannst du jetzt hier aber so nicht sagen. Du kannst nicht sagen, deine Sünden, wer bist du, dass du sagst, deine Sünden sind dir vergeben. Und dann sagt Jesus, soll ich euch beweisen, dass ich das sagen kann? Okay, steh auf und geh. Und dann steht der Mann auf, nimmt sein Bett, das konnte er ja so zusammenrollen, geht nach Hause. Und das Verrückte ist, für Jesus ist klar, dass er bewiesen hat, dass er die Sünden vergeben hat, dadurch, dass er den Mann körperlich geheilt hat. Es gibt keinen Unterschied zwischen diesen beiden Sphären, Geist und Körper, für Jesus. Heilung, schreibt die Elisabeth Moltmann-Wendel, betrifft deshalb auch nicht allein etwas Inneres im Menschen, seine Seele. Heil betrifft den ganzen Menschen. Denn Seelenheil ist dem Neuen Testament nach kein Heil. Die Botschaft Jesu meint den Menschen in seiner Ganzheit, in seinem Körper, in dem die Seele wohnt und ihm Leben eingibt. Und das kann man erkennen an der Art und Weise, wie Jesus gehandelt hat und wie er gewirkt hat. Blinde sehen, Lahme gehen, Tote stehen auf und den Armen wird das Evangelium verkündet. Das ist das Selbstverständnis von Jesus, so hat er es selber formuliert. Der Mensch ist ein ganzer Mensch. Jesus war Jude, und wir haben ja, wir lesen ja manchmal auch als Christen in der hebräischen Bibel. Wir nennen das das Alte Testament. Das ist für die Juden eben einfach die Bibel. Und in diesem Alten Testament taucht manchmal das Wort Seele auf. So wird es im Deutschen übersetzt als Seele. Wir sind so geprägt durch das, was wir gelernt haben, dass wir denken, Seele, das ist das, was im Körper eines Menschen wohnt und was unsterblich ist im Gegensatz zum Körper. Und wenn der Körper gestorben ist, dann geht die Seele irgendwo anders hin. Juden verstehen das anders. Und ich habe euch ein kleines Video mitgebracht, das das mal ein bisschen erklärt, was der Unterschied ist zwischen unserer Sichtweise von Seele und wie das im jüdischen Glauben verstanden wird. Das Wort, das bei uns als Seele übersetzt wird, das heißt auf Hebräisch Nefesh. Und da würde ich gerne mal den Sammy bitten, dass er uns das Video jetzt mal einspielt und wir uns das mal in Ruhe anhören und mal versuchen zu verstehen, wo der Unterschied liegt zwischen unserer Sichtweise auf Seele und der des Alten Testamentes.
Ja, hier noch eine Nachricht aus dem Off, nachträglich eingesprochen. Leider ist es nicht möglich, den Clip zu Nefesh hier direkt einzubinden. Daher will ich noch mal kurz in einem Satz zusammenfassen, was da Inhalt war. Nefesh bedeutet in der Bibel nicht eine unsterbliche Seele, sondern den ganzen Menschen als lebendiges, physisches Wesen, das mit seiner ganzen Existenz Gott lieben soll. Das ist sozusagen diese Einsatzzusammenfassung. Wenn ihr das Video selbst nochmal euch anschauen wolltet, das sind ungefähr 4 Minuten, dann könnt ihr das gerne über den entsprechenden Link in der Videobeschreibung tun, egal ob ihr das jetzt hier bei YouTube schaut oder auch über Spotify oder über die Webseite, könnt ihr einfach in der Videobeschreibung nachschauen und den Link nutzen. Und weiter geht's.
Ich finde das ganz, ganz toll, diese Erklärung, weil das dem Körper so viel Bedeutung beimisst. Ich finde, das ist ein ganz anderes Verständnis vom Menschsein und zwar in so einer spirituellen Hinsicht. Der Körper ist sozusagen eine spirituelle Angelegenheit. Der hat mit meiner Spiritualität zu tun. Der ist mitgemeint. Und das gibt, finde ich, nicht nur eine Hilfestellung, wie man die Texte sozusagen in dem Psalm und so weiter verstehen kann, sondern auch Dinge, die Jesus gesagt hat, werden, finde ich, dadurch klarer. Ich möchte euch gerne mal was vorlesen, das knüpft sehr schön an diesem Bild mit dem Durst und mit dem Lechzen und so an. Es gibt eine Stelle im Johannesevangelium, da spricht Jesus in Jerusalem zu den umstehenden Leuten. Es wird gerade so ein Festtag gefeiert, so ein religiöser Festtag. Und da steht dann hier in Johannes 7, Vers 37 und den nächsten Versen. Am letzten, dem höchsten Tag des Festes, trat Jesus auf und rief, wen da dürstet, der komme zu mir und trinke. Also das ist so ein bisschen so dieser spirituelle Durst, könnte man sagen. Wer an mich glaubt, von dessen Leib werden, wie die Schrift sagt, Ströme lebendigen Wassers fließen. Das sagte er aber von dem Geist, den die empfangen sollten, die an ihn glaubten. Denn der Geist war noch nicht da, denn Jesus war noch nicht verherrlicht. Ich finde es so interessant und es ist ehrlich gesagt das erste Mal, dass ich das überhaupt realisiere, dass Jesus hier sagt, diese Geistwirkung, diese heilige Gotteskraft, diese heilige Energie, die kommt aus den Körpern der glaubenden Menschen heraus. Aus dessen Leib tritt das hervor. Und es ist wahnsinnig leicht, so als mitteleuropäischer Christ zu denken, ja, das meint er so metaphorisch. Aber mittlerweile denke ich, das ist gar nicht metaphorisch gemeint. Jesus spricht wirklich von unseren Körpern. Was immer wir mit unseren Körpern tun, kann Ausdruck dieser heiligen Kraft sein. Und das macht sozusagen alle Belange meines Lebens zu etwas potenziell Heiligen, egal was es ist. Das gefällt mir daran, dass Glaube, der so verstanden wird, das ganze Leben beinhaltet. Weil ja ich mein Körper bin und mein Körper nur mal mit allen Dingen des Lebens zu tun hat. Ich sitze hier, ich spreche hier, ich bewege mich durch die Gegend, ich ernähre mich, ich begegne anderen Menschen, ich berühre andere Menschen und so weiter und so weiter. Alles mein Körper. Das bedeutet nicht, dass wir die Hoffnung auf die Auferstehung ausblenden müssen. Die war für den Paulus ja ganz wichtig, habe ich vorhin schon gesagt. Denn auch die christliche Auferstehungshoffnung ist total körperlich gedacht. Es ist eben nicht so, dass wir irgendwann mal als kleine körperlose Engelchen in den Himmel flattern und dann zwischen den Wolken da so hin und her treiben, sondern die christliche Auferstehungshoffnung ist richtig körperlich. Es bezieht sich auf den Körper. Der Körper wird erneuert. So wie Christen, die ersten Christen Auferstehung verstanden haben, sind Menschen, die wieder auferstehen von den Toten, wiedererkennbar. Also der auferstandene Christus war, so sagen das die Geschichten, wiedererkennbar. Irgendwie hat man gesehen, das war der. Er hat sogar noch die Wunden seiner Kreuzigung getragen. Das ist eine wahnsinnig körperliche Vorstellung von Auferstehung. Und das betrifft auch die ganze Welt. Die Auferstehungshoffnung der Christen bezieht sich auf alles Materielle, was wir so kennen. Dass das wieder neu hergestellt wird. Und ich glaube, ehrlich gesagt, das ist auch der Grund, warum Paulus so rücksichtslos mit seinem Körper umgegangen ist. Er hatte einfach diese Hoffnung gehabt, das wird schon wieder. Der wird schon wieder hergestellt werden. Das hat ihm natürlich dann irgendwie auch eine sehr, sehr große Freiheit gegeben. Wir können es uns leisten, unsere Körper für das Gute einzusetzen. Das war jedenfalls die Hoffnung von Paulus, denn wir werden ihn zurückgehalten. Ich bin jetzt schon am Ende von dem, was ich euch sagen wollte. Es ist ja auch ganz schön viel. Und ich sage euch ganz kurz, wie das Ende aussieht. In dem Buch von der Elisabeth Moltmann-Wendel, da habe ich ein Gebet gefunden von einer Schwedin, von Lena Malmgren. Das hat mich total beeindruckt und es ist total ungewöhnlich. Ich habe noch nie in irgendeinem Gottesdienst, den ich besucht habe, so ein Gebet gehört. Und ich wollte euch das gerne mal vorlesen, weil das ist total körperwertschätzend. Und ich habe mir überlegt, ich lese euch das jetzt mal kurz vor, dass ihr mal den Klang hört, den Wortlaut hört. Dann habe ich hier so in Spiegelpunkten sozusagen nochmal zusammengefasst, was ich euch gerade alles gesagt habe. Es war ja ziemlich viel. Und dann würde ich gerne zum Abschluss heute nicht unser umformuliertes Vaterunser beten, sondern ich schlage vor, dass ich dann nochmal dieses Gebet von der Lena Malmgren vorlese. Und das ist sozusagen unser Abschlussgebet heute. Das wäre mein Vorschlag an euch. Jetzt lese ich euch das mal vor und ich bin sehr gespannt, was ihr dazu sagt. Das Gebet geht so. Gott, ich bekenne vor dir, dass ich keinen Glauben an meine eigenen Möglichkeiten gehabt habe. Dass ich in Gedanken, Worten und Taten Verachtung für mich und für mein Können gezeigt habe. Ich habe mich selbst nicht gleich viel geliebt wie die anderen. Nicht meinen Körper, nicht mein Aussehen, nicht meine Talente, nicht meine eigene Art zu sein. Ich habe andere mein Leben steuern lassen. Ich habe mich verachten und misshandeln lassen. Ich habe mehr auf das Urteil anderer vertraut als auf mein eigenes und habe zugelassen, dass Menschen gleichgültig und bösartig mir gegenüber gewesen sind, ohne ihnen Einhalt zu gebieten. Ich bekenne, dass ich mich nicht im Maße meiner vollen Fähigkeiten entwickelt habe, dass ich zu feig gewesen bin, um in einer gerechten Sache Streit zu wagen, dass ich mich gewunden habe, um Auseinandersetzungen zu vermeiden. Ich bekenne, dass ich nicht gewagt habe, zu zeigen, wie tüchtig ich bin. Nicht gewagt habe, so tüchtig zu sein, wie ich es wirklich sein kann. Gott, unser Vater und Schöpfer, Jesus, unser Bruder und Erlöser, Geist, unsere Mutter und Trösterin, vergib mir meine Selbstverachtung. Richte mich auf, gib mir Glauben an mich selbst und Liebe zu mir selbst. Fand ich mal einen sehr anderen Klang. Ich fasse noch mal ganz kurz zusammen, was ich euch heute versucht habe zu sagen. Und dann geht's einfach weiter. Ich habe hoffentlich deutlich machen können, ich bin mein Körper und mein Körper bin ich. Ist für mich eine Sache, die finde ich eine gute Erkenntnis. Und ich bin als Körper Teil dieser Welt. Die Welt sinnlich wahrnehmen, das kann eine Form des Gebets sein. Alles Körperliche ist spirituell. Essen, genießen, ausruhen, Sport machen, Schmerz empfinden, krank sein, Sex und Erotik, Musik hören, tanzen, alles spirituell. Im Körper begegne ich Gott. Den Körper zu ignorieren, heißt Gott ignorieren. Gottes Geist strömt in die Welt aus meinem Körper, um Gutes zu tun. Und der letzte Punkt, die Auferstehung von Jesus bedeutet, mein Körper wird wiederhergestellt werden. Ich kann meinen Körper großzügig einsetzen für das Gute. Amen. Tja, ich habe das Gefühl, ich habe euch heute schon wieder ganz schön viel zugemutet, oder?
Och, geht.
Ging noch.
Geht, aber ich will schon lange ab in die Vollen.
Du hast auch wieder mitgeschrieben.
Ja, weil ich habe mir so eine, in meinem Kopf ist die ganze Zeit so eine These gewesen, aber die können wir auch gerne hinten anstellen. Also gerne, Anja. Du darfst nee, auch fang gerne, du mal bevor an. Ich losrenne und dann ihr mich wieder einfangen müsst oder so.
Nur so als ein ganz schneller, spontaner Impuls oder Eindruck. Wie fandst du dieses Gebet von dieser Lena Malmgren? Wie fandst du es?
Ich fand das gut.
Fandst du es ermutigend? Oder irgendwie auch ein bisschen, man könnte auch denken, ein bisschen anstößig vielleicht sogar auch, weil irgendwie da drinnen gar nicht steht, Gott, ich habe an deinen Möglichkeiten gezweifelt, sondern steht, Gott, vergib mir, ich habe an meinen Möglichkeiten gezweifelt. Das ist irgendwie eine andere
Perspektive. Ja, es war auf jeden Fall eine andere Perspektive und hat dadurch aber auch ein ganz anderes Potenzial, nochmal mit sich in Kontakt zu kommen, als glaubender Mensch sozusagen. Also ich fand das positiv. Hm. Ja. Hm.
Ja, es war so eher so selbst wertschätzend für sich, aber auch da hat es mich eher ein bisschen so nachdenklich gemacht, ne? Weil sie ja immer gesagt hat, ich bekenne, dass ich das gemacht habe. Mhm. Ja, also sie hat es, so habe ich es verstanden, auch so als Fehler oder vielleicht christlich formuliert als Sünde gesehen, nicht alles aus ihren körperlichen Möglichkeiten und auch Streitmöglichkeiten und so weiter gemacht zu haben und auch als Fehler nicht anderen Einhalt geboten zu haben, wie mit ihr umgegangen wird. Und das fand ich für mich jetzt extrem völlig neue Perspektive, weil sonst ist ja immer dieses linke, rechte Wange hinhalten.
Ja.
Ja, und hier sieht sie das als falsch an, Dinge mit sich haben, machen zu lassen, wenn ich jetzt in der richtigen Zeitform war. Ja, und das finde ich persönlich ganz spannend, weil ich auch glaube, dass ich für Gott und auch für mich am wertvollsten bin, wenn das intakt ist, was sie gerade bemängelt hat. Ja, weil wenn ich so sehr mit mir selber kämpfe und auch andere mich runterbuttern lasse, dann kann ich gar nicht dieses von meinem Körper ausstrahlen, was du in dem Text gelesen oder gesehen hast, weil ich glaube, ich halte dann so einen Mantel über mich und verdecke das, was aus mir ausstrahlen kann. Also ich musste da, glaube ich, auch an so eine Aussage denken. Mir hat mal einer gesagt, der hat von einem von einem christlichen Evangelisten gesprochen oder auch, ich sag mal, jemand, der Vorträge hält über die Bibel und so weiter und sagte, als wenn der den Raum betritt, dann merkt das jeder, weil der so eine Ausstrahlung hat, weil der so ausgeglichen ist mit sich und mit dem, was er glaubt. Ja, und das ist gleich bei mir in den Kopf gegangen, als du diese Stelle gelesen hast und dann das drauf bezogen hast, dass Jesus eben sagt, diese Heilung, diese heilige Kraft geht von den Körpern aus zu den, ja, den Menschen.
Ja. Ja.
Und das kann ja auch so eine Ausstrahlung sein.
Mhm. Ja. Natürlich habe ich gerade beim Vorlesen gedacht, dieses Gebetes, man kann es auch als eine Art von Druck empfinden. Es ist ja auch ganz schön schwer, einem Streit nicht aus dem Weg zu gehen, finde ich, oder einem Konflikt nicht aus dem Weg zu gehen oder gerade zu stehen für Dinge, von denen man überzeugt ist. Das ist ja auch eine große Herausforderung. Das als eine Art von Schuld zu bekennen, ist dann auch schon wieder ganz schön hochgegriffen. Ne? Also ich könnte mir vorstellen, jetzt haben vielleicht Leute zugehört und haben gedacht, boah, das ist aber, ich finde es nicht ermutigend, ich finde es eher belastend.
Hart.
Ja.
Ja, ich musste dabei jetzt auch an Integrität denken.
Ja.
Und ich habe letztens mit einer Freundin auch darüber gesprochen, wie schwer das ist, wenn man so als weiblicher, kümmernder Mensch unterwegs ist und quasi so einen Hang dazu hat, die Bedürfnisse anderer über die eigenen zu stellen und wie das in christlichen Gemeinden willkommen geheißen wird und gelobt wird und gut gefunden wird und sowas wie sich abgrenzen, bei sich bleiben, seine Meinung sagen, irgendwie nicht so willkommen ist. Ne? Und das Wort Integrität fasst das ganz gut zusammen. Letztens nochmal gehört, das ist das Übereinstimmen von Handeln, Denken und Fühlen mit den eigenen Werten. Und ich glaube, dass das eigentlich die Ausgangsposition ist, in der man auch Gott am besten dienen kann eigentlich. So. Aber das ist halt nichts, was so automatisch von alleine passiert, sondern wir sind halt so in unserem Denken geprägt und da sich rauszuentwickeln und zu so einer Erkenntnis zu kommen, wie sie das in ihrem Gebet formuliert. Ich würde sagen, dass das für sie so eine Lebenserkenntnis war. Und für mich hat das ganz viel mit Integrität zu tun. Und die würde, glaube ich, uns allen gut tun. Also mit uns selbst gut verbunden zu sein, Körper, Seele und Geist irgendwie als Einheit wahrzunehmen.
Ja, und ich finde es ganz interessant, dass du gerade gesagt hast, dass du dich mit deiner Freundin auch darüber unterhalten hast, wie man als Frau in einer Gemeinde wahrgenommen wird. Und dass das möglicherweise ein Problem ist, das vor allem Frauen haben, ne?
Ja, glaube ich auch.
Ja, und deshalb, ich kann mir gut vorstellen, dass dieses Gebet auch ganz bewusst für Frauen geschrieben worden ist.
Ja, du hast ja auch gesagt, sie ist irgendwie eine Vorreiterin feministischer Theologie.
Ja, die Autorin, Frau Moltmann-Wendel, ja.
Genau, richtig, genau. Das kann man daraus spüren, finde ich. Ne?
Total.
Das ist diese Haltung so ein bisschen.
Und das betrifft natürlich auch Körpererfahrung. Also, ich meine, Männer, Frauen erleben ihren Körper sicher unterschiedlich, also mit Sicherheit unterschiedlich. Und deshalb war ich auch so interessiert, ein Buch darüber zu lesen, zu dem Thema, das eine Frau geschrieben hat. Weil das, was normalerweise theologisch gedacht wird, über Gott gedacht wird und so, das wird fast immer aus einer männlichen Perspektive gedacht.
Ja.
Gerade das Thema Körper, da ist es aber eben nun mal wirklich auch wichtig, ne? Also wie fühlen wir uns? Warum fühle ich mich wie? Und warum fühlst du dich anders? Das hat Gründe. Das hat eben auch auch unter anderem den Grund, zum Beispiel, dass du als Frau gelesen wirst und nicht als Mann. Und dass dein Körper natürlich irgendwie auch anders funktioniert als mein Körper. Ich habe keine Monatsblutung zum Beispiel. Ne? Das sind diese monatlich wiederkehrenden Schmerzen, die viele Frauen haben. Hab ich halt nicht. Ne? Das ist ein völlig anderes Körpererleben eigentlich. Das spielt schon eine Rolle. Oh. Wie wir über das Thema. Nothing. Jan muss lächeln.
Ja, alles ist, das ist auf jeden Fall unterschiedlich. Mhm. Ja, und ich habe jetzt einfach nur, während ihr darüber geredet habt, über unterschiedliche Diskussionen auch nachgedacht, die ich in meinem Leben diesbezüglich schon hatte.
Ja.
Deshalb habe ich so geschmunzelt. Ja. Ihr wart jetzt verständlicherweise, weil du damit ja abgeschlossen hast, Gofi, schon sehr tief im Thema drin mit dem mit dem Gebet auch. Ne? Ich würde es vielleicht noch mal ein bisschen auf die Ebene weiter draußen, also so die weltliche Geschichte und sowas heben.
Oh ja.
Weil dann darf ich auch gut meine These vielleicht
platzieren. Die wollen wir natürlich hören.
Die ich hatte, du hast ja am Anfang angefangen, so irgendwie das Körperbewusstsein hat zugenommen, ich mache mehr Sport, weil das einfach jetzt so in ist und ich kümmere mich um meinen Körper und solche Dinge. Ich glaube, das hat so verschiedene Phänomene. Vielleicht haben unsere Eltern und Großeltern da gar keine Zeit gehabt, sich drum zu kümmern, weil sie eben so sehr oder vielleicht einfach mehr gearbeitet haben und unterschiedliche Dinge. Ja, wir gehen ja auch sehr viel in unterschiedlichen Themen auseinander. Ja, die Ernährung war damals ganz anders. Vielleicht mussten die sich gar nicht so drauf da konzentrieren, weil sie einfach nicht so dieses Convenient Food gewohnt waren, was wir jetzt so hatten.
Na, das ist ein spannender Gedanke.
Das sind so Dinge, die sich dann bei mir im Kopf gekreist haben. Ein Thema, was sich gerade noch kreist, einfach so als Entschuldigung vorweg. Wir diskutieren weiter. Wir haben vielleicht nachher ein bisschen Technikprobleme, weil unser Akku von der Kamera versagt. Dann gehen wir einfach auf die Tonspur. Also wenn ihr jetzt weiter hört, was ich hoffe in unserer Diskussion, nicht verzagen. Das nächste Mal haben wir dann irgendwie den Akku am Strom oder so. Sollte der jetzt gleich ausgehen. Nein, aber ich glaube, das ist so ein Thema auch. Ich komme ja, ihr zwei wisst das, vielleicht Zuhörer noch nicht, aus der Finanzbranche, ja, beruflicherseits. Und ich glaube einfach, dass man mit dem Thema, sich mit dem Körper zu beschäftigen, einfach heutzutage richtig Kohle verdienen kann. Und dass das deshalb auch immer mehr präsenter ist. Und das hat man früher noch nicht so gehabt. Früher hast du Kohle verdient mit dem, was wir heute als ungesund empfinden. Ja, also wenn ihr überlegt, was früher allein, wenn ihr mal ins Kino gegangen seid oder auch beim Sport, an Werbung für Zigaretten noch möglich war, an Werbung für Alkohol möglich war, an Werbung für alles Mögliche, wo dir vorgegaukelt wurde, dass dieser, ich nenne jetzt die Marke nicht, aber dieser Zigaretten-Cowboy, dass der das männlichste Leben überhaupt hat, wenn er da rauchend durch die Prärie reitet und seine Rinder fängt. Ja, da haben wir ja Gott sei Dank heutzutage festgestellt, dass das vielleicht ein bisschen uncool ist. Ja, und heute lässt sich dann aber mit dem coolen Geld verdienen, nämlich indem ich meinen Konsumenten meines Produktes helfe, gesünder zu sein, länger zu leben. Also für die, die es nicht gesehen haben, ich habe gerade Gänsefüßchen mit meinen Händen gemacht. weil da ist ja auch viel Vorgaukelei drin. Ja, und ich habe jetzt eben gerade nochmal die Definition nachgeschaut, weil in einem Börsenpodcast, den ich höre, ging es neulich um den Begriff, ich hoffe, ich sag ihn jetzt richtig, Longevity oder Long, ja, also ja, das ist so eine Kombo aus zwei lateinischen Wörtern, nämlich Longus lang und Vita leben. Ja, das heißt also, es gibt eine ganze Branche, die sich eben mittlerweile damit beschäftigt, wie können Menschen länger leben. Und ein Zitat aus dem Podcast ist auch, das Silicon Valley hat den Tod schon längst als lösbares Problem erklärt. Ja, und ich glaube, das ist ein Grund, warum wir uns heute damit so sehr viel beschäftigen, weil eben eine Riesenindustrie festgestellt hat, was man damit richtig viel an Geld verdienen kann. Ich habe jetzt extra viel, das Wort viel gesagt.
Das ist wirklich, wirklich spannend. Also das heißt, weil uns das als Werbung auch immer wieder vorgespielt wird, wird uns auch bewusst gemacht, wie wichtig der Körper ist, wie wichtig ist es, gut auszusehen, sportlich zu sein und so weiter und so fort. Ne?
Ja, also Social Media, da gaukelt dir ja den ganzen Tag vor, wie dein Leben toll sein könnte, wenn du dies und das und jenes alles machst.
Genau.
Ja, und da wird dir halt jetzt vorgegaukelt, wenn du Omega-3 oder dies oder Whey oder dies oder ja, ich bin jetzt so einem Typen mal ins Rabbit Hole gefolgt, der eine Ernährung als Gottesnahrung bezeichnet, in dem Sinne, dass sie überhaupt nicht bearbeitet ist, ja, also, und der nutzt kein Shampoo, kein Nichts und gar nichts. Ne? Du denkst erstmal und hörst ihn und sagst, oh, das ist der neue Ernährungsguru. Ich weiß nicht, ob er halt einfach ein Loch gefunden hat, wo er in YouTube Geld verdienen kann. Ne? Er wird wahrscheinlich Ersteres behaupten. Mhm. Ja, und das ist aber so meine These, das Weltliche, wo habe ich jetzt die These aufgeschrieben, hier hinten. So, jetzt ist der Akku leer. Ihr könnt uns aber trotzdem weiterhin gerne noch zuhören. Ja, also in der Welt dreht sich mehr um den Körper, da man da mal Geld verdienen kann. Und in den Glaubensthemen, also auch so wie ich groß und geprägt worden bin, da dreht sich halt wenig um den Körper, wie du es auch schon gesagt hast, sondern mehr um die Seele. Mhm. Ja, weil es da eher das Thema drauf ankommt, ist, wo es drauf ankommt, nämlich um die Ewigkeit.
Genau.
Und da ist ja, auch wenn man sich das schwer vorstellen kann, die, sagen wir mal, 60 bis 90 Jahre, die wir hoffentlich alle so vor uns haben oder gelebt haben irgendwann, ein sehr kleiner Zeitraum. Mhm.
Ja. Ja, genau, das ist die Denke. Und deshalb wird auch gesagt, immer wieder, man soll sich um das wirklich Wichtige kümmern, nämlich um die seelischen Belange. Man soll sich nicht so sehr um das Soziale kümmern. Sagen manche Christen, nicht alle natürlich, aber eine gewisse Gruppe von Christen, Soziales, Politisches, Gesellschaftliches, Körperliches, alles nicht so wichtig. Ne? So, die Seele ist wichtig. Habe ich selber genauso sagen hören von einem, der großen Neo-Calvinisten aus den USA. Da war ich bei einer Veranstaltung, da hat er das gesagt. Es würde ihm so große Sorge bereiten, dass hier bei so einem sehr großen Konferenz Christen anwesend seien, die sich so sehr um das Politische kümmern, um soziale Gerechtigkeit zum Beispiel. Würde er nicht verstehen, ist doch alles sowieso bald vorbei. schon krass. Aber deshalb, das, worüber ich heute geschrieben habe, ist für jemanden, der so aufgewachsen ist wie ich oder ich glaube auch wie du, du bist ja später irgendwie Christin geworden, du bist, weiß nicht genau, wie du aufgewachsen bist, Anja, aber für uns beiden, Jan, ist das ein Paradigmenwechsel, finde ich, zu sagen, der Körper ist heilig.
Ja, also ich bin ja auch erst sehr spät Christ geworden.
Ah, du bist auch später, aber du hast so Mitte 20,
mehr so konservative... Aber in sehr konservativen Strömen, so wo das hast so meine du ersten Begegnungen genau. waren. Daher habe ich da manchmal vielleicht noch dieses konservative, prägende Bild drauf.
Kommt und manchmal ein bisschen und bei dir
zucke
raus.
Immer, wenn du in unserem Podcast das Wort Sex sagst.
Echt schade.
Da geht's immer so, hat er das jetzt wirklich getan? Ja.
Erotik. Nein,
sorry, wir gehen weg vom Thema.
Nee, eigentlich ist das doch nah dran am Thema.
Ja, das ist richtig.
Körper, wir sind beim Körper.
Natürlich auch dazu. Das sexuelle Erleben gehört natürlich auch dazu, zum Körper. Ja.
Also ich fand das total spannend, dass du gesagt hast, dass das Christentum eigentlich eine ganz, ganz gute Grundlage dafür hat, körperfreundlich zu sein.
Ja.
Das fand ich spannend.
Mhm.
Das würde hat mich man irgendwie abgeholt.
Würde man der Kirche gar nicht so zutrauen.
Nee, finde ich aber eine so ganz schöne Denke und habe dann gedacht, ja, wie schade.
Ja.
Das ist ja auch richtig schade, weil diese Tatsache, dass Jesus ja in Körperform quasi uns begegnet ist, sozusagen, das hat ja eine ganz andere, spannende Perspektive auf Körper.
Total.
Habe ich noch nie drüber nachgedacht.
Ja, ja, danke, dass du es sagst. Ich hätte es sonst vergessen. Das habe ich mir auch aufgeschrieben. Mhm. Ne? Dein Satz, eigentlich ist ja komisch, ne, dass wir den Körper so vernachlässigen, obwohl Gott extra als Leib, als Körper auf die Erde gekommen ist. Er hat ja auch irgendwie so spirituell, irgendwie so nebulös, einfach als die, so wie eher die alttestamentlichen Bilder sind, ne? Das Feuer im Busch oder genau. irgendwie sowas weiterhin wirken können. Aber die körperliche Präsenz in Jesus war ihm ja anscheinend sehr, sehr wichtig. Ne? Und auch später in der Auferstehung, wo du Bezug drauf genommen hast. Mhm. Und mir kommt dann noch die Geschichte auch mit Thomas in den Kopf, ne? Der unbedingt auch diese Male von Jesus, als er als Auferstandener wieder da ist, sehen wollte.
Genau.
Weil er sonst nicht geglaubt hat, ne? Dass Jesus da dann da ist. Ne?
Genau.
Und
genau.
dass du dann sagst, er war auch an seinem Körper dann wiederzuerkennen. Ne? Dann ist, wie Anja jetzt nochmal eingeworfen hat, ja eigentlich müssen wir uns dann ein bisschen mehr Gedanken auch den Körper, glaube ich, machen.
Mhm. Ja, oder um die Ganzheitlichkeit. Mhm, also ich habe auch ganz viel an Balance gedacht, also auch mit diesem Gebet zum Abschluss, ne, dass die Dinge so getrennt zu denken, das war, glaube ich, nicht so Gottes Plan. Keine Ahnung. Habe ich so gedacht, vielleicht ist dieses uns als Einheit zu verstehen und mit unserem ganzen Selbst irgendwie als glaubender Christ zum Beispiel unterwegs zu sein, vielleicht hatte das ganz viel Befreiendes auch.
Ja, also ich finde, dass man das Handeln, das Wirken von Jesus so verstehen muss, dass er den Menschen in seiner Ganzheit freigesetzt hat. Ja. Es gibt eine Stelle, die ich wollte am liebsten das irgendwie noch einbauen, aber es wurde alles zu viel. Aber ich habe neulich schon mal drüber nachgedacht. An Ostern war es, genau. Da habe ich mich mit den Auferstehungsgeschichten beschäftigt. Und es gibt die Erzählung im Johannesevangelium, da geht die Maria Magdalena zum Grab und findet aber das Grab leer. Ein Engel sagt ihr, glaube ich, der ist auferstanden, dann dreht sie sich um und dann wird da erzählt, dass ihr Jesus begegnet, aber sie kann ihn irgendwie nicht erkennen, warum auch immer, vielleicht hat sie Tränen in den Augen, vielleicht ist sie einfach, es ist ja manchmal so, wenn du jemanden begegnest und fest davon ausgehst, dass du diese Person jetzt gerade nicht treffen kannst, dann kann es vielleicht manchmal auch passieren, dass du denkst, ey krass, du siehst ja genauso aus wie Dingsbums, ne? Und dann, sie erkennt ihn jedenfalls nicht und dann spricht Jesus ihren Namen aber aus und sie antwortet mit dem Wort Rabuni und das bedeutet, man kann es so übersetzen, mein Meisterchen. Also super zärtlich, ne? Nicht so, ach du kleiner Meister, sondern so mit ganz viel Leidenschaft, so, ne? Mein Meisterchen. Und dann sagt er, fass mich nicht, bitte rühre mich nicht an, ich bin noch nicht aufgefahren, steht da im Johannesevangelium. Matthäusevangelium heißt es, sie fällt nieder und umfasst seine Füße. Das widersprechen sich die Evangelien ein bisschen. Was mich aber beschäftigt hat, war diese wahnsinnig zärtliche Reaktion von der Maria und von der Tatsache, dass Jesus sie bitten muss, sie nicht zu berühren, weil das offensichtlich der erste Impuls war. So, sie will ihm um den Hals fallen. Ne? Und ich habe darüber nachgedacht, was das für eine körperliche Art war, an Jesus zu glauben. Im Gegensatz zu dem, was man bei Paulus liest, was nicht sehr körperlich ist. Ja. Weil der ja Jesus auch nie leibhaftig begegnet ist. Ne? Könnte eine Rolle spielen. Und ich habe gedacht, wie krass, wenn sich diese zum Beispiel diese Stimmen durchgesetzt hätten aus der ganz, ganz frühen Kirche. Diese Leute, die Jesus körperlich kannten, mit ihm gegessen haben, ihn umarmt haben, vielleicht mit ihm gekuschelt haben, keine Ahnung. Das ist schon irgendwie eine andere Art, Christ zu sein oder Christin zu sein.
Ja, diese körperliche Sphäre der, ja, der Wertschätzung, genau, ist uns auch hier in Mitteleuropa oder in Deutschland sehr abhanden gekommen. Ne? Mhm. Also ich bewundere das immer, wenn ich so aus dem Hawaiianischen her so Familien sehe, also wo die sich quasi so umarmen, dass sie auch so Stirn und Nase aneinander machen. Und das so eine ganz, wenn man selber mal mit seinen Kindern oder seiner Frau oder so macht und du merkst in dem Moment, wie nah du dir da bist, mhm, ja, also das ist Umarmung ist auch schön, ja, aber das ist auch nochmal so eine Art der körperlichen Wertschätzung. Ne? Man kommt sich da ja auch sehr, sehr nahe, ja, und hat dann auch eher so mit dieser Freundschaft, wie fällt jetzt das Wort nicht ein, der freundschaftlichen Liebe zu tun. Mhm. Ja, oder genauso, wenn ich manchmal in der Stadt so, ich schätze mal, dass sie aus dem Islamischen geprägt sind oder ob das was Kulturelles ist, so aus dem nordafrikanisch-arabischen Raum Leute sehe, die sich begrüßen und dann auch, wenn sie sich verabschieden oder so, die Hand aufs Herz legen.
Mhm, ja. Ne?
Ja, also das finde ich ist so eine wertschätzende körperliche Geste jemandem gegenüber. Das sind so Dinge, die uns in Deutschland sogar, die haben wir gar nicht. Ne? Du gibst dir so die Hand oder haust heutzutage so, ne? Oder gibst dir nur noch eine Faust vielleicht, ja, was so zu Corona cool war und jetzt immer noch so gemacht wurde. Ja. Also herzlich ist das wenig. Ne? Also da sind uns andere Kulturen vielleicht so ein Stück weit voraus. Ja? Mhm. Vielleicht, weil wir uns mehr um die Seele kümmern, so in uns drumherum.
Ich glaube, ja, ne? Das kann bestimmt ein Grund sein, dass wir das, ja, Geistige irgendwie wichtiger finden, das Rationale irgendwie wichtiger finden.
Ja. Und rational sind wir sowieso hier, ja, sehr, ja, glaube ich. Aber so zum, ich gucke immer mal so ein bisschen auf die
ja, Uhr, du hast auch vollkommen, ne, recht.
Wir sollten. Und was ich total schön fand, was ihr so herausgearbeitet habt, ich würde es nur noch mal für mich auf den Punkt bringen wollen. Mhm. Also ich glaube, es ist einfach wichtig für die Menschen und könnte so ein Ansatz sein, die sich sehr um das Körperliche kümmern, um ihr Aussehen, um ihre Gesundheit, auch mal ein bisschen in die Seele zu schauen, um zu gucken, ob ich da in der Seele gesund bin, ob ich vielleicht was überkompensiere durch mein Körperliches, was mir vielleicht in der Seele fehlt. Ja, also dass das für vielleicht Zuhörerinnen auch da interessant sein kann, sich dann noch mehr mit dem Seelischen zu beschäftigen. Aber auch die sehr auf der Suche nach seelischem Heil sind, auch mal ein bisschen zu gucken, habe ich vielleicht das ein oder andere seelische Unheil, weil ich vielleicht sträflich mit meinem Körper umgehe. Ne? Also weil ich glaube auch so, ich mache jetzt ein einfaches Beispiel, ne? Wenn ich mir abends um 11 Uhr ein Espresso reinklopp oder beim Feiern 5 Vodka Energy, dann brauche ich mich vielleicht nicht wundern, dass ich nicht so gut schlafe. Ja, also ne, dann hat vielleicht das, was ich meinem Körper hinzugefügt habe, auch was mit dem seelischen Defizit, was ich erlebe, dann so zu tun. Ja, also und daher glaube ich, war für mich sehr schön heute, ja, dass es wichtig ist und auch sowohl weltlich, aber als auch biblisch, also aus dem Glauben her gedacht ist, dass wir unseren Körper im Blick behalten, ne? Was ja auch die nette Dame, von der du zitiert hast, dann in ihr Gebet gepackt hat. Ja, will jetzt nicht unbedingt das Schlusswort machen, also wenn ihr noch ergänzend was dazu habt, dann gerne. Ansonsten würde ich in das Gebet nochmal übergehen. Habt ihr noch was, wo ihr sagt, nee, das ist aber jetzt heute noch gar nicht gefallen?
Nein, du hast das gut gemacht, ja.
Danke dir.
Kann man so, das kann man so stehen.
Ich muss noch gucken, wie ich mit dem vielen Lob zu meinem Körper und meinen Gedanken heute von dir in den Sonntag gehe. Ich fliege heim wahrscheinlich.
Ist das überfordernd für dich, wenn man dich zu doll lobt?
Ja, das ist eine Schwierigkeit von mir.
Du, dann ist das Gebet doch genau das Richtige für dich,
ja. Jan.
Dann lese ich das jetzt einfach nochmal vor. Und alle Menschen, die jetzt zuhören, können vielleicht nochmal, wenn euch das gefallen hat, gerade auch nochmal ein bisschen mitdenken, das auf sich wirken lassen. Ich lese es gerade nochmal vor. Ein Gebet von Lena Malmgren. Gott, ich bekenne vor dir, dass ich keinen Glauben an meine eigenen Möglichkeiten gehabt habe. Dass ich in Gedanken, Worten und Taten Verachtung für mich und für mein Können gezeigt habe. Ich habe mich selbst nicht gleich viel geliebt wie die anderen. Nicht meinen Körper, nicht mein Aussehen, nicht meine Talente, nicht meine eigene Art zu sein. Ich habe andere mein Leben steuern lassen. Ich habe mich verachten und misshandeln lassen. Ich habe mehr auf das Urteil anderer vertraut als auf mein eigenes und habe zugelassen, dass Menschen gleichgültig und bösartig mir gegenüber gewesen sind, ohne ihnen Einhalt zu gebieten. Ich bekenne, dass ich mich nicht im Maße meiner vollen Fähigkeiten entwickelt habe, dass ich zu feig gewesen bin, um in einer gerechten Sache Streit zu wagen. Dass ich mich gewunden habe, um Auseinandersetzungen zu vermeiden. Ich bekenne, dass ich nicht gewagt habe, zu zeigen, wie tüchtig ich bin. Nicht gewagt habe, so tüchtig zu sein, wie ich es wirklich sein kann. Gott, unser Vater und Schöpfer, Jesus, unser Bruder und Erlöser, Geist, unsere Mutter und Trösterin, vergib mir meine Selbstverachtung. Richte mich auf. Gib mir Glauben an mich selbst und Liebe zu mir selbst. Amen.
Amen. Danke nochmal fürs Gebet teilen, Gofi. Ja, schön, dass du dabei gewesen bist. Egal, wo du herkommst, was du glaubst oder was dich gerade bewegt. Wir haben versucht, gemeinsam kreativ, nachhaltig und leidenschaftlich unterwegs zu sein, selbst zu denken und mündig zu glauben, uns in liebevoller Wertschätzung zu begegnen und dabei Unterschiede auszuhalten, auf vielfältige Weise Leben zu teilen, neue Räume und Formen zu finden, um uns von Gott inspirieren zu lassen. Wir hoffen, dass uns das gelungen ist und falls nicht, dann vielleicht beim nächsten Mal. Lass uns auch in Zukunft frei und verbunden bleiben, um zu entdecken, zu erleben und zu staunen. Ja, vielen Dank Anja, vielen Dank Gofi für das Teilen eurer Gedanken, für das Ausarbeiten, für das hier mitsprechen und diskutieren und Kopfzerbrechen, was wir hoffentlich noch viele Male weitermachen werden. Speziellen Dank heute auch mal, Sammy, an dich. Du musstest sehr rödeln mit der Technik und wir haben leider überzogen und den Akku leer gemacht. Wir versprechen Besserung, also für alle, die uns einmal körperlich verfolgt haben im Video. Ich hoffe, ihr seht uns nach. Wir stehen manchmal technisch noch in den Anfängen, dass ihr euch dann noch mehr vielleicht seelisch uns widmen konntet im Zuhören. Da hatten wir beides heute verknüpft. Ja. Ich wünsche euch alles Gute für die Zukunft. Ich wünsche euch schöne Gedanken beim drüber nachdenken über euren Körper, über eure Seele. Vor allem schöne Erfahrungen dann mit beidem. Und vielen Dank fürs Zuhören. Bis nächstes Mal. Außer Anja hat noch einen Gedanken.
Genau, wir haben nämlich noch nicht auf das nächste Thema hingewiesen.
Ja, dann mach das doch gerne.
Und das nächste Thema ist, wieso, weshalb, warum Neugier als Glaubensstil ist es, glaube ich.
Neugier als Glaubensstil.
Genau, habe ich mich versprochen. Genau, und das findet ihr in dem Google-Doc und ihr könnt euch schon eure Gedanken dazu mitteilen.
Ja, das ist sehr spannend. Das würde mir sehr helfen bei der Vorbereitung. Außerdem ist mir gerade eingefallen, dass ich dieses Gebet von der Lena Malmgren am besten mal auch auf unsere Webseite einstelle. Ich denke, das können wir machen. Falls es jemandem gefallen hat, kann man bei os17.de kann man ganz tolle Materialien finden, unsere Gebete findet man da, unsere Meditation, Klangcollagen, die wir erstellt haben und dann neuerdings auch dieses Gebet.
Wir könnten auch die Links zu dem Lied und zu dem Video auch in das Google Doc mit reinmachen.
Ja, sehr gut.
Zum Thema von heute.
Das machen wir. Also, und dann hoffe ich, wir haben euch neugierig gemacht auf das neue Thema, wo es um Neugier gehen wird. Und ja, also scheut nicht davor. Wir sind euch natürlich dankbar für euer Feedback, für alles, was ihr bei uns auf der Homepage hinterlasst oder auch auf Spotify, YouTube, wo ihr uns gerne gucken, hören könnt. Ja, lasst ein Like da, abonniert die Glocke und wie das alles so heißt, was die professionellen Podcaster noch sagen. Und danke, dass ihr dabei seid. Danke, dass ihr uns zugehört habt. Und wir würden uns megamäßig freuen für euer Feedback und wenn ihr wieder dabei seid. In diesem Sinne, ja, tschüss von uns allen.
Ciao.
Macht's gut.
Danke fürs Zuhören. Falls du noch mehr über den Open Space erfahren möchtest, kannst du gerne unter os17.de vorbeischauen. Dort findest du alle Folgen des Podcasts, den Online-Talk sowie verschiedene Materialien zum Download. Falls du unsere Arbeit unterstützen möchtest, würden wir uns sehr über eine Spende freuen. Auch diese Infos findest du unter os17.de.